Hallo und herzlich willkommen zu unserer 86. Folge von Kaffeestulle Jet. Hallo Emmy.
Hallo Anna.
Da sind wir wieder.
Ja, mal wieder länger pausiert als geplant.
Ja, warum überhaupt?
Naja, du warst im Urlaub, ne?
Das war nicht der Grund.
Ne?
Ne.
Was denn?
Du bist gestürzt, Frulaux.
Ja, stimmt.
Du konntest nicht sprechen.
Ich konnte nicht so... Ja, schon, aber es klang irgendwie komisch, als hätte ich ein Kissen im Mund.
Hm.
Ja, ich bin nämlich die Treppe runtergefallen bei uns in der Wohnung, eine ganze Etage. Und habe mir dabei zum Glück nichts gebrochen, aber die Nase ganz schlimm geprellt und die Oberlippe...
Gespalten.
Gott. Die ist von innen aufgeplatzt, 4 Zentimeter lang. Und das war ziemlich schmerzhaft und ich sah aus wie... Als hätte ich ein Schlauchboot geküsst.
Nach einer Begegnung mit Axel Schulz.
Ja,
so sahst du aus, du armes Ding.
Genau. Und mein Körper war auch ziemlich lädiert. Aber ja, ich hatte echt einen Schutzengel. Aber das hat mich so ein bisschen aus dem Marie-Leben gerissen für 2 Wochen. Also auf jeden Fall für 10 Tage war ich echt ein bisschen neben der Spur.
Ja.
Ja.
Dann konnten wir nicht aufnehmen.
Nee, stimmt. Und dann, ich weiß gar nicht, aber Warst du im Urlaub?
Nein, ich war vorher im Urlaub und dann, als ich wieder da war, ich glaube, ist das nicht passiert, als ich weg war?
Ich glaube, es ist kurz bevor ihr losgefahren seid, spaziert. Du hast mir ein paar passiert. Du hast mir noch Blumen geschickt, weil du nicht kommen konntest, weil du weggefahren bist.
Am Tag der Abfahrt, sozusagen, habe ich dir.
Hast du mir lieberweise einen wunderschönen Blumenstrauß, der auch ganz lange gehalten hat,
sehr gut.
Geschickt. Genau, ja. Und dann warst du erstmal eine Woche im Schnee.
Genau.
Und ich war rekonvaleszent.
Und letzte Woche ging es irgendwie auch nicht. Und dann waren wir auch noch
erkältet irgendwie.
Ja.
Naja, jedenfalls war immer irgendwas,
wie
das so ist, ne? Und jetzt habe ich mich wieder ins Leben zurückgekämpft.
Ach, feier. Also wirklich, mit so Sachen rechnet auch niemals jemand, ne? Also ich meine, natürlich passiert das ständig und man liest immer diese Aussagen und das ist, also laut Statistik, die meisten Unfälle zu Hause passieren. Aber ja, dann, wenn es passiert, ist es doch...
Es war echt, also ich kann ja kurz erzählen, du weißt ja, wie es passiert ist, aber für alle, die zuhören, ich bin mit meinem Fuß im Hosenbein des anderen Beins hängen geblieben. Ich hatte so eine weite Schlabberhose an. Und hatte in jeder Hand einen Müllbeutel, wollte mal eben schnell die Treppe damit runter und dann bin ich mit dem Fuß eben hängen geblieben und dann kopfüber halt eine ganze Flucht Treppenstufen runtergeknallt und unten auf meinem Kopf gelandet, nachdem ich mit dem Gesicht einmal auf die Treppen aufgeschlagen bin und mit der Brust und es hat auch wahnsinnig geblutet, die Nase und die Lippe und es war echt ein bisschen dramatisch. Also mein Mann war zum Glück zu Hause und hat mich da... dann wieder aufgekratzt am Fuße der Treppe und der dachte wirklich im ersten Moment, jetzt das war's jetzt. Der hat zu mir gesagt, Emmy, ich dachte, du bist kaputt.
Scheiße.
Der hat da wirklich, also als ich seine Stimme gehört habe, als er dann kam und meinte so, oh Gott, da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt, glaube ich, sieht jetzt echt ganz schön übel aus hier. Und dann im ersten Moment habe ich erstmal sofort mit der Zunge nach meinen Zähnen gefühlt hatte ich mir die alle ausgeschlagen.
Scheiße.
Aber ich habe wirklich totales Glück gehabt. Aber ich habe mir fast durch die Oberlippe durchgebissen. Deswegen ist sie immer noch ein bisschen komisch jetzt.
Aber man hört es nicht mehr. Wir können den Podcast aufnehmen.
Nee, genau. Ich lispel nicht mehr. Und sehe auch so fast wieder normal aus. Die Lippe hat eine etwas andere Form jetzt, aber es geht wieder. Aber du, ich hätte nie gedacht, dass mich das emotional so mitnimmt, ne?
Mm.
Also die erste Woche, Thorsten war auch komplett neben der Spur. Der war echt die ersten 2 Tage nach dem Unfall immer, ich musste nicht im Krankenhaus bleiben, ich war zwar den ganzen ersten Tag da im Krankenhaus, allerdings fast nur die ganze Zeit im Wartezimmer, bis ich dann mal behandelt wurde, weil die Lippe auch genäht werden musste, dann haben die noch geröntgt und so. Aber, der Thorsten, der war wirklich, der lief da immer um mich rum die nächsten Tage und war immer so, oh, ich sehe dich da immer noch liegen in dieser Blutlache. Und der war echt auch fix und fertig und ich auch. Und ich bin immer noch, wenn ich jetzt diese Treppe runtergehe, gehe da jetzt nicht mehr freihändig runter seitdem. Mhm. Ne? Und immer, wenn irgendjemand anderes da runtergeht, bin ich auch so, Vorsicht!
Also ich meine, ich bin nicht so schlimm gestürzt bei uns auf der Treppe, aber ich bin in dem ersten Covid-Winter auch mit Sachen in der Hand, die Treppe, ich weiß nicht mehr, Tablett, keine Ahnung, was ich da in der Hand hatte, die Treppe runter, bin ausgerutscht oder ich bin so weit übergetreten, irgendwie sowas war das, und habe mich im Fallen gedreht, sodass ich dann quasi gebremst habe mit meinem Schienbein. Also ich bin eben nicht vorne übergefallen, sondern habe mich gedreht und bin quasi so, habe mir so Schienbein rasiert. Aua. Und das, also das war auch, habe ich auch richtig lange was von gehabt. Man sieht das auch immer noch. Also so, das so dieses, ja, wie so eine Narbe. Aber dieses Gefühl, dass man dieser Treppe nicht mehr traut, das kann ich total nachvollziehen.
Eure Treppe ist aber auch echt, vor allem, ihr habt ja nun auch vier fast Etagen. Weil und die sind ja auch, genau wie bei uns, Holzstufen ohne irgendwie einen Belag, ne?
Ja, ja, genau.
Aber ganz ehrlich, selbst wenn da jetzt bei mir so eine Anti-Rutsch-Beschichtung oder ein Teppich oder irgendwas drauf gewesen wäre, das wäre ja egal gewesen, weil ich bin ja gestolpert über mein Hosenbein. Ich bin ja nicht, die Treppe war ja nicht schuld, sondern meine Hose war schuld. Das war auch echt niedlich. Ich war ja dann im Krankenhaus und dann musste ich natürlich dann tausendmal wieder meine Story erzählen, wie das passiert ist. Ich glaube übrigens echt, es war ein bisschen krass, auch als Thorsten mich da abgegeben hat. Der durfte nicht mit reinkommen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl so, dass die auch da immer gleich häusliche Gewalt vermuten, ne, bei solchen Geschichten dann so, ja, und wie ist das passiert? Ich bin die Treppe runtergefallen. Mhm. Ja, ihr Mann wartet da mal hier draußen.
Ja.
Jedenfalls sagte dann der Pfleger, der da die HNO-Ärztin unterstützt hat, die mir die Lippe genäht hat, auch die Hose, die wandert aber jetzt gleich mal direkt in Müll, ne?
Ja, so doof kann man gar nicht denken, dass einem sowas passiert, ne? Ich habe ja immer Angst, dass ich über eins unserer Haustiere falle, vor allem über den Kater. Der Hund ist ja so groß, den sehe ich ja. Also der ist ja auch schnell. Ja, das ist ja gerade
meiner Stiefmutter passiert, hatte ich das erzählt?
Nee. Ach doch, hast wohl erzählt.
Vor zwei Wochen, die ist über ihren Hund gefallen. Mhm. Sie hat sich total gefreut. Als die abends nach dem Divan essen kam nach Hause, dann ist er so um die rumgewuselt und der ist halt halb so hoch wie eurer, ne? Das ist so Cocker-Spaniel-Größe ungefähr. Und dann ist die über den Hund gefallen und mit dem Kopf an den Türrahmen geknallt und hatte eine ganz schwere Gehirnerschütterung und die war auch jetzt fast eine Woche oder länger ausgenockt, weil die, und die durfte nichts. Die durfte nicht lesen, die durfte nicht fernsehen, die durfte nicht auf ihr Handy gucken, weil sie hatte wirklich eine schwere Gehirnerschütterung. Eigentlich wollten sie die gerne im Krankenhaus behalten. Ja, also irgendwie ist bei uns in der Familie gerade so Unfall gefallen. Ich war ja auch gerade erst wieder fit nach meinem Fahrradsturz, bei dem ich mir die Hand gebrochen hatte.
Ja.
Jetzt reicht's dann auch mal.
Ja, ich finde auch, du hast jetzt deine Stürze für 2023 alle abgegolten.
Ja, aber das Gute war, witzigerweise, ich war heute beim Osteopathen und dann hat er mich da nochmal durchgecheckt und er sagte, ja, also die ganzen Blockaden von dem Fahrradsturz sind jetzt weg. Also anscheinend war das ganz gut, das hat anscheinend das Gegenteil bewirkt.
Hätte man aber vielleicht, wenn man sich's aussuchen hätte können, lieber ein paar Sitzungen mehr beim Osteopathen für gehabt.
Genau, als diesen auf jeden Fall. Ich habe natürlich jetzt auch eine Woche lang ungefähr Ibuprofen genommen und dann auch noch so ein Muskelrelaxat gegen die Verspannung und Prellung. Deswegen vielleicht war das auch die Ursache, dass es jetzt alles ein bisschen
entspannter ist. Ach, ätzend.
Schrecklich. Aber es, also gerade in unserem Alter, es wird es dann auch schon echt, das kann man nicht mehr so einfach wegstecken, wie so kleine Kinder, die da irgendwie dann so wie so ein Ball runterpurzeln. Das war schon echt...
Oh Gott, das möchte ich auch gar nicht ausprobieren. Also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel bei unserer Treppe, je nach Situation, aber wenn ich zum Beispiel morgens früh oder nachts, wenn ich mal wach werde, keine Ahnung, der Hund schlägt an, ich will runtergehen und will gucken, ich gehe immer, also erstens mal halte ich immer eine Hand auf den Handlauf.
Das mache ich jetzt auch, das habe ich sonst nicht gemacht.
Mache ich immer, also seit ich tatsächlich da gestürzt bin.
Muss einmal so
was passieren. Ja, und ich, wenn ich nicht so richtig, also wenn ich schon das Gefühl habe, dass ich nicht so richtig 100% da bin, weil ich zum Beispiel gerade aufgewacht bin oder irgendwie so, oder manchmal, keine Ahnung, Kopfschmerzen, schwindelig, sowas kommt ja mal vor, dann gehe ich immer wie so ein Kleinkind, so alternierend, sondern immer so eine Stufe nach der anderen. Ja, weil ich manchmal denke so, okay, und wenn ich jetzt einmal wieder übertrete, dann ist es halt schon passiert, so, ne?
Ja.
Und wenn mir wenn mir der Kater halt um die Beine flitzt, dann bin ich auch immer
Safety. Bleibt man lieber stehen, ne?
Ja.
Ja, komisch. Also witzigerweise hatte ich immer schon in dieser Wohnung ein bisschen Respekt vor der Treppe und ich hatte auch die letzten Jahre ganz oft wie so ein, ja, wie so eine Eingebung, wenn ich da oben an der Treppe stand, wie so eine Vision, so ein kleiner, also als hätte ich es schon geahnt. So, ich habe quasi gedacht, oh, stell dir mal vor, wie schrecklich das wäre, wenn man jetzt hier richtig runterknallen würde. Mhm. Das habe ich ganz oft gedacht und jetzt ist es passiert, ne? Mhm. Aber wir sind da auch alle schon einmal runtergesegelt, aber mich hat es jetzt wirklich am schlimmsten getroffen. Oh. Ja.
Naja. Oje.
Aber ich passe jetzt wieder ein bisschen besser auf. Aber ich fand das wirklich krass, weißt du, wenn du dir dann ausmalst, was alles hätte passieren können, wie dann wird einem nochmal klar, wie das Leben sich innerhalb von einer Sekunde durch sowas verändern könnte.
Das stimmt.
Ich hätte mir das Genick brechen können, ja. Oder,
ja.
Oder was weiß ich, alleine wenn ich mir schon das Bein gebrochen hätte, wäre ein bisschen blöd gewesen im 5. Stock ohne Aufzug.
Allerdings.
Ja.
Ja, das kann echt schnell passieren, dass irgendwas das Leben verändert mit einem, in einem Moment. Und eigentlich ist das immer so, ne? Ich glaube, wenn das Leben sich so krass verändert, dann ist es immer ein Moment, in dem entweder eine Entscheidung getroffen wird oder in dem halt irgendwas passiert oder in dem du eine Diagnose kriegst oder was auch immer und plötzlich ist halt nichts mehr so wie vorher.
Wie vorher,
ja. Das ist schon echt krass.
Das ist wirklich, da wird einem aber dann auch bewusst, wie fragil irgendwie dieses ganze Konstrukt ist, in dem wir leben. Ne? Das, was man immer so für selbstverständlich nimmt, dass es alles so flutscht.
Mhm. Ja, ich glaube deswegen, also ich bin ja immer so ein, wie soll ich mal sagen, ich wundere mich oft darüber, wie viele Menschen der Meinung sind, dass sie alles kontrollieren könnten, was in ihrem Leben passiert. Und ich frage mich dann immer, also gerade wenn man Kinder hat, dann hat man doch eigentlich schon eine Million Mal erfahren, dass das nicht funktioniert.
Ja, das stimmt.
Weil mit Kindern kannst du nur bedingt Sachen planen. Jeder Mensch, der Kinder hat, weiß das. Dass du planst, wir fahren nächstes Wochenende, keine Ahnung, Oma und Opa besuchen, ist ja egal. Oder wir nehmen uns irgendwas vor. Schwupps, 2 Tage vorher kriegt einer Noro. Das ist noch die harmlose Variante. Weißt du so, was ich meine? Ich sehe das jetzt gerade bei meiner Schwester. Da sind ja die Kinder immer so 10 Jahre jünger als meine, so ungefähr. Mhm. Noch ein bisschen jünger und da, die haben gerade, also wir waren im Dezember ja auch alle krank und hatten ständig irgendwie Grippe und eine Erkältung, aber was diese kleinen Menschen da aus, das habe ich schon wieder alles vergessen, diese Kita-Keime, die sind, und dann ist meine Schwester ja auch noch Kinderärztin, die bringt sich also auch immer noch was mit sozusagen aus dem Job, die ist da auch sehr pragmatisch und die ist da jetzt nicht irgendwie, die sagt, es ist halt so, ne? Aber wie krass das bei denen ist mit diesen Krankheiten und mit diesem ständigen... Das hat man
irgendwie schon verdrängt.
Ja,
ne?
Genau.
Meine Schwester auch, die hat ja nun auch einen kleinen... Der ist 17 Monate und der ist seit September in der Krippe. Die sind nur krank.
Ja,
die, alle drei. Also sie, ihr Mann oder ihr Verlobter und der Kleine, die geben das wie so ein Staffelholz immer weiter.
Genau. Horror.
Jetzt hatten sie gerade alle Hand, Mund, Fuß.
Ja.
Also fürchterlich.
Ja, bei meiner Schwester, die hatten jetzt gerade... Das hat die Kleine, die ist 2 gerade geworden im Januar... eingeschleppt von der Bezugserzieherin aus der Kita, alle 2. Runde Corona. Mhm. Erst die Kleine und dann, also meine Schwester hat schon gesagt, alles klar, ich habe das jetzt auch, ist doch klar, mit so einem kleinen Kind, was bei denen mehr oder weniger im Bett schläft oder halt auf jeden Fall im selben Zimmer, das ist klar, ne? Dann mein ältester Neffe komplett randaliert, weil es war ja Karneval.
Oh nein.
Die wohnen ja im Rheinland, sind große Karnevalisten. Und das, die hatten letztes Jahr, waren die auch krank zu Karneval. Und er so, nein, das mache ich nicht mit. Aber er hat es auch gekriegt. Also ich meine, du kannst es ja nicht verhindern. Und das meine ich, diese Illusion, mit der manche Menschen durchs Leben latschen und denken, dass sie immer alles unter Kontrolle haben, das ist halt eine Illusion. Wir haben uns in unserem Leben irgendwie alle so eingerichtet. Also letztlich leben wir ja alle so, weil sonst könntest du ja gar nichts machen. Arbeiten, Urlaube planen, Familienplanung, das kannst du alles sein lassen, wenn du dich davon aufhalten lassen würdest.
Nee, es gibt eigentlich nie den perfekten Zeitpunkt für Sachen. Weil du
aber
weißt
so
immer
diese
nicht.
Hybris immer zu denken, dass man das alles irgendwie steuern kann und alles irgendwie...
Man soll einfach dankbar sein, wenn alles gut klappt.
Ja.
Aber immer einkalkulieren, dass auch noch was dazwischen kommen kann. Und ich finde aber auch aus dieser Einsicht könnte man dann eben auch so eine Entspanntheit für sich ziehen und eine Gelassenheit und sich sagen, okay, es ist nun mal so.
Mhm.
Also ich hatte auch jetzt wirklich das große Glück, als ich dann so 1,5 Wochen da quasi ausgenockt war, dass jetzt gerade nichts Dramatisches bei mir anstand, was die Jobgeschichten anging. Und alle Kunden, die waren wirklich so verständnisvoll und lieb und haben auch immer wieder sich erkundigt, wie es mir geht und so. Das war echt ganz gut, dass ich da auch ohne weiteres jetzt einfach mal 10 Tage gar nichts machen musste.
Ja.
das ist natürlich nicht überall möglich, ne?
Gut, auf der anderen Seite, wenn du jetzt irgendwo angestellt wärst, dann wärst du krankgeschrieben. Also
ja,
dann
gut, aber es gibt ja auch Leute, die haben ein Geschäft oder so, ne?
Ach so, ja, wo du dann nicht einfach 10 Tage zuschließen kannst.
Ja, ja. Oder du, ich weiß noch, ich habe auch mal als Studentin, habe ich mal ausgeholfen bei einer Tagesmutter, die plötzlich operiert werden musste. Mhm. Und dann, ich habe auf das eine Kind aufgepasst, was, und die haben mich dann gefragt, ob ich eventuell als Tagesmutter einspringen könnte. Dann habe ich da 2 bis 3 kleine Mädchen morgens 10 Tage lang gehütet, weil die Tagesmutter im Krankenhaus war. Mhm. Sowas kann ja mir auch, das ist natürlich dann ätzend, wenn auch wieder andere Leute dann
dranhängen.
Ja. Das ist ja bei mir jetzt irgendwie, zum Glück war das nicht so der Fall. Und meine Familie, die war so lieb zu mir, du glaubst es ja nicht.
Ja, das will ich wohl meinen.
Die waren alle echt, also das war auch wirklich ein Schock, ne? Wir sind dann losgefahren. Ich hatte dann noch erstmal kontrolliert, ob ich laufen kann und so.
Ja.
Thorsten hatte dann irgendwie so ein bisschen da sauber gemacht. Es sah wirklich aus, als hätte er mich da abgestochen.
Oh Gott.
Und dann sind wir losgefahren und dann fiel mir plötzlich ein, Mensch, wenn Mia jetzt gleich aus der Schule kommt, dann mit Sicherheit ist da noch irgendwo Blut im Bad. Ich hatte auch einen Pullover an, der war total voller Blut. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschickt und gesagt, erschrick dich nicht, wenn du jetzt nach Hause kommst.
Mhm.
Und ich habe mir das Audio dann im Nachhinein nochmal angehört. Man hörte auch echt, dass ich so, ich hatte auch echt noch eine richtig zittrige Stimme und habe auch schon ein bisschen so geredet. Und die rief dann natürlich auch so, Mami, was ist passiert? Und die waren echt so lieb alle und immer so, oh Gott, du Ärmste. Ich sah natürlich auch echt wüst aus. Ne?
Mhm. Ja, ich habe ja nur das Foto gesehen, aber das war ja schon echt, das war auch wüst.
Ich sah wirklich bescheuert auch aus.
Mhm. Ja, ich will wohl meinen, dass sie lieb zu dir waren. Armes Ding.
Ja.
Schrecklich.
Hält auch immer noch so ein bisschen an.
Ja, es ist gut so.
Sind immer alle noch so, ach, ich hab dich so lieb und so. So, danke. Mehr davon.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Und sonst so, Anna? Was geht?
Ja, bei uns war Skiurlaub, was sehr schön war. Allein schon wegen Licht.
Ja.
Also ist alleine dieser Schnee, wenn der schon, also es ist einfach hell. Was ja immer mein Thema ist im Winter. Und das war schon für mich echt so. Die Skifahrer waren so ein bisschen, es war natürlich zu warm. Also da, wo wir waren, das ist schon relativ hoch. Da war viel Schnee gefallen, aber halt waren halt schon irgendwie 3-4 Tage wieder Sonnenschein gewesen.
Mhm.
Und wir hatten wirklich teilweise am Hotel, also sozusagen in der Mittagszeit, saßen wir ohne Jacken draußen, so. Also, was du normalerweise so Ende März, April vielleicht hast.
Ja, in den Osterferien.
In den Alpen, genau. Also, das war schon krass. So dass, also, mein Mann und mein Sohn, die fanden beide sehr, besessen Ski. Und die sind auch egal, welches Wetter, also die, ne, so. Und die Mädels sind aber wirklich auch nur vormittags gefahren, weil die gesagt haben, ey, nachmittags geht gar nicht, dann ist natürlich irgendwie alles schon irgendwie durchgematscht und überfroren teilweise und sagt sie, nee, und dann, wie sagte dann die Kleine, sagte, everybody and their mom ist dann auf der auf der Piste und es war relativ voll. War natürlich auch wegen dem geilen Wetter voll, ne, also da sind natürlich dann auch alle Leute,
weil die
da
wohnen. Weil es war ja vorher auch wochenlang gar kein Schnee gewesen, ne?
Genau, also die haben doch da wohl, aber so. Die haben halt erzählt, dass der ganze Schnee, der normalerweise auch eben schon ab November so fällt, wenn die Saison so richtig losgeht, das ist alles erst im Januar gewesen. Ne? Mhm. Ende Dezember, Anfang Januar hatten die dann richtig viel Schnee. Und wir hatten auch gut Schnee da. Das war jetzt nicht irgendwie künstlich beschneite Pisten oder sowas. Das war da Gott sei Dank nicht. Aber weil das hatten wir uns ja auch schon überlegt. Wir haben ja den Skiurlaub schon vor über einem Jahr gebucht gehabt. Und dann hatten wir uns schon überlegt, was machen wir denn jetzt, wenn das da so ist, wenn wir da ankommen und da ist
kein Schnee. Wandern gegangen?
Dann wären wir wandern gegangen. Wir wären nicht auf die... Also das hatten wir echt vorher schon auch besprochen, dass dann die Kinder und auch mein Mann gesagt haben, okay, dann fahren sie nicht, dann das machen sie nicht, das ist abartig irgendwie. Dann hätten wir uns da anders beschäftigt, was da auch ja gut geht. Aber ja, das war sehr schön und jetzt bin ich hier dankbar für jeden Sonnenstrahl, der hier
ich auch, aber ich
vom Himmel fällt.
Das ist auch immer noch so kalt, ne? So heute ja auch schon wieder so arschkalt.
Ja.
Aber letztes Jahr war das auch so. Das war ewig kalt. Ich glaube, noch bis Anfang Mai war das eisig.
Es war zwischendurch mal kurz warm.
Vor 2 Jahren, als dieser Lockdown Frühjahr.
Da war es super Frühling früh.
Da haben wir ja im Spaghetti-Top irgendwie im März
April schon rumgesessen, ja.
Balkon gesessen.
Ich weiß, dass der Geburtstag von unserer Jüngsten vor, das ist 3 Jahre her, der erste Lockdown. 2020.
Ach du Scheiße, ja, ja. Stimmt.
Und dass wir da, dass die in Shorts und so im Garten.
Das ist wirklich schon 3 Jahre her.
Ja, krass, oder?
Oh mein Gott, ja, wir haben ja 23, ja. Nee, aber letztes Jahr war das auch so lange kalt. Das weiß ich noch.
Ja,
ja, und wir fahren dieses Jahr Ostern nicht weg, sondern sind in unserem Häuschen. Ja,
hoffentlich wird es dann schön.
Ich hoffe, dass wir da nicht uns einen Arsch abfrieren. Weil das auch so ätzend ist. Wir haben die Familie eingeladen, also Thorstens Familie. Mutter, Vater, Schwester, Patentante und so. Die haben wir da alle in so einem Landgasthof in der Nähe einquartiert. Und wenn das dann Kackwetter ist, dann ist unser Häuschen einfach wirklich klein. Ne? Das ist ja nun, das ist ja wirklich nur ein winziges Häuschen. Und dann ist das ist schon ganz gut, wenn man draußen auch sein kann. Naja, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Ich hoffe, dass bis dahin dann die Sonne sich hier mal ein bisschen mehr raustraut. Und Anna, was ging sonst so in der letzten Zeit?
Ich war, bin noch sehr geflasht von unserem Lizzo-Konzertbesuch vor 2 Tagen.
Ach, wie cool. Ja, ich habe die Fotos und Videos gesehen bei dir. Es war so, ich war so neidisch.
Es war richtig.
Ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass die hierher kommt.
Ja, ich war ja auch gar kein großer Lizzo-Fan. Sondern wir sind da eigentlich hingegangen, weil da die Jüngste so ein glühender Fan ist. Und die hat das irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass die kommt. Und das ist bestimmt schon, ich weiß nicht, es war irgendwann letztes Jahr, als das angekündigt wurde.
Mhm.
Ich würde mal sagen im Sommer oder so. Oder vielleicht Spätsommer.
So lange habt ihr die Tickets schon?
Ja. Und dann hat die gesagt, Lizzo kommt nach Berlin und so. Und dann hat mein Mann gesagt, wer ist Lizzo? So ungefähr. Und dann hat sie gesagt, warte Papa. Und dann hat sie uns das, also ich kannte das natürlich. Und dann hat sie das ihm vorgespielt und hat er gesagt, ja cool, lass mal zusammen hingehen so. Und dann haben wir wirklich sofort.
Bester Papa.
Ja genau, hat sie auch gesagt, sie war jetzt auch total happy. Die so, Papa, Gott sei Dank. Weil wir auch tatsächlich Leute kennen, die keine Tickets mehr gekriegt haben. Die gerne
habt ihr euch schnell genug wollten. Gekümmert.
Genau, und dann haben wir irgendwie tatsächlich 5 Tickets gekauft, weil dann die anderen auch gesagt haben, oh ja cool, dann gehen wir auch mit. Und dann hat jetzt am Dienstagabend war das hier in Berlin und unser Sohn hat dann noch zurückgezogen im letzten Moment. Der war dann irgendwie plötzlich so,
zu viel Frauenpower.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so das war. Also wir haben irgendwie an dem Nachmittag vor dem Konzert hier so die ganzen Musik, so die Hits so durchgehört und er so, oh Gott, das halte ich nicht aus, 2 Stunden so. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, dann lass es sein, weil da habe ich überhaupt keinen Bock, dass du dann da stehst und sagst, ich habe Hunger.
Das nervt, wenn man dann so eine Spaßbremse dabei
hat. Ja, ich glaube im Nachhinein, dass es hätte ihm super gefallen. Das hat mich echt ein bisschen, ich hatte keine Lust, dass der dann da so rumstänkert. Deswegen habe ich ihn dann eigentlich so ein bisschen mehr darin bestärkt, dass er es dann doch lassen soll. Und dann hat er sein Ticket noch abgegeben an eine Freundin von der Großen, die sehr happy war und dann mitgegangen ist. Und er ist hier geblieben und hat irgendwie einen Film geguckt und mit dem Hund geschmust, so ungefähr.
Ja.
Ich glaube,
im Nachhinein war er neidisch.
Ich weiß, ich glaube nicht. Ich glaube, er war ganz happy damit. Aber er weiß natürlich auch nicht, was er verpasst hat.
Ja, ja, eben.
Weil das war schon echt sehr, also ich war wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, ich war überrascht, weil man weiß ja, auch wenn man nicht Lizzo-Fan ist, dass das halt eine Frau ist mit einer wahnsinnigen Power und Reichweite und Preise gewinnt und so weiter.
Die spielt total viele Instrumente,
die
oder?
Die spielt auf jeden Fall Querflöte.
Habe ich letztens gesehen.
Was ich auch nicht wusste, aber ja, das hat sie auf der Bühne auch getan. Ey, und dann die hat ja auch so krasse Fake-Nägel drauf gehabt. Und dann ich habe immer gedacht, krass, das sah man halt immer so, wenn so rangezoomt wurde auf dem großen Screen, dachte ich mal, das muss man auch erstmal hinkriegen mit diesen Nägeln.
Mit dieser Flöte zu spielen. Ja.
Aber was ich richtig krass fand, war, also die ist wirklich eine Naturgewalt. Das sagt man immer so, es hört sich so blöd an, aber die hat erstens mal so eine ganz krasse Bühnenpräsenz, also so dieses, die steht da auf der Bühne und ist so voll da. Und am Anfang dachte ich noch so, die ersten 2 Songs, dachte ich, na mal gucken, weil auch noch nicht klar war, wird das eher so eine Show, wo sie so ihr Ding durchzieht, aber sie bleibt so ein bisschen fern, genau, oder kommt da noch Interaktion?
Mhm.
Und das ist der Hammer, was die an Interaktion macht. Und das ist so, ich meine, das ist so ein etwas strapazierter Begriff, aber die wirkt halt so krass authentisch und so nahbar, in ihrer, auch mit ihrer Message und so weiter. Und was mich so beeindruckt hat, war, die schafft das wirklich so, also einmal diese musikalische Seite, also wirklich auch mit so einer krassen Power, die tanzt ja auch diese 2 Stunden da durch irgendwie. Wahnsinn, und singt, ne? Die hat wirklich eine krasse Stimme, das hätte ich auch nicht gedacht, weil das hörst du, finde ich, gar nicht unbedingt so auf den Studioaufnahmen, finde ich. Aber die hat halt auch eine ganz große Selbstironie, die hat eine super Freude am Spielen, also du siehst so eine, diese Rollen, die dann irgendwie durch diese Songs irgendwie getragen werden, wie sie da so reingeht, mhm, und das macht. Und die hat eine, ja, also dieses bis fast schon so ein bisschen alberne, manchmal, mhm, selbstironische. Und dann hat die diese Message von Self-Love und, also das ist ja auch so ein bisschen in, ne? I can buy myself flowers und so weiter.
Ja.
Aber das geht, finde ich, hier ist nochmal next level, weil was die macht ist, die steht auf der Bühne und die ist, und das meinte ich eben mit, das habe ich total unterschätzt, die ist so eine wichtige Person, die das alles, was sie selber erarbeitet hat, die Reichweite, die Power, den Einfluss, den sie hat, dadurch, dass sie auch in der Industrie so eine Riesennummer ist inzwischen, zu teilen mit ihrem Publikum, mit marginalisierten Menschen. Das war so krass. Also das eine ist Frauen. Ja, das ist das Thema natürlich. Body Positivity. Ja, die Big Girls, das betont sie ja auch immer. Dann auf der Bühne nur schwarze Frauen bzw. weiblich gelesene Menschen. Musikerinnen, Tänzerinnen.
Und keine Supermodel-Figuren.
Keine, nee, genau. Also wirklich, aber also zum Beispiel ihre Shapewear-Linie Yedi, die geht aber tatsächlich von XS bis 6X. Ach, oder so. Die hat eine Shapewear-Linie. Super geil. Die hatte in der Mercedes-Benz-Arena, wenn man reinkam, war ein riesiger, aufgeblasener, schwarzer Arsch mit, also so eine Yedi-Werbung mit so einem Thong irgendwie dran. Und die Leute sind halt dahin und haben sich auch vor diesem Arsch fotografiert. Das war sehr, also das meine ich auch mit Selbstironie. Ja. So dieses, die nimmt sich, also ich will jetzt nicht sagen, die nimmt sich nicht ernst, das stimmt nicht, weil sonst wäre sie ja auch nicht so erfolgreich. Ich glaube schon, dass sie auch eine mega gute Geschäftsfrau ist, sonst wäre das ja nicht so, wie es ist. Aber die ist nicht so, es ist nicht so ernst, es ist nicht so, also zum Beispiel, jetzt mal als Vergleich, ganz anderes Konzept, unser Kendrick Lamar Konzert im Oktober, da passiert nichts an Interaktion. Das ist eine komplett durchchoreografierte Inszenierung auf der Bühne. Auch Kendrick als Kunstfigur und so weiter. Da wir den ja privat kennen, das ist so ein Unterschied, wie der redet. Sobald er vor der Kamera ist, selbst bei so einer, der hat ja auch einen Grammy gewonnen, wie der in das Mikrofon, der redet gar nicht so in echt. Also so diese Attitüde, so, das ist alles Show. Und das ist wie das Gegenteil von dem, was du erlebst, wenn du Lizzo auf der Bühne siehst. Die redet mit den Leuten, die da unten stehen. Die gibt das Mikro da rein und unterhält sich. Ich finde
das
auch
so, das macht viel mehr Spaß.
Es war eine unfassbare Freude in diesem Raum. Und du hast richtig gemerkt, dass die Leute, es war ein super diverses Publikum. Das fand ich auch sehr auffallend. Und die Leute um uns rum, wir standen super da nah dran im Innenraum. Ja, wir hatten Golden Circle Tickets. Die mein Mann gekauft hatte. Und das sind halt so extra Bereiche vorne, rechts und links an der Bühne, wo die auch nur eine bestimmte Anzahl Leute reinlassen, damit das nicht so
quetschy ist. Ach so, da ist nochmal eine Absperrung. Ich war ja genau eine Woche vorher bei Robbie Williams, auch im Innenraum.
Ja.
Und wir waren genau hinten da, wo diese, in der Mitte, wo diese ganze Technik ist, daneben waren wir. Wir hätten natürlich auch noch weiter vorgehen können, aber ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock,
mich da so reinzuquetschen. Also ich war auch ein bisschen vorher ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ich hasse das. Also ich hasse dieses in der Masse stehen und dann hast du immer irgendwelche Keks, die drängeln oder die, also weiß nicht, mir ist das zu viel dann. Ne?
Wenn man sich nicht so seinen angestammten Platz hat, den man da claimt.
Und ich will das nicht. Ich habe keine Lust, mich dazu schubsen mit Leuten. Dafür gehe ich nicht dahin. Ich will da einen schönen Abend haben. Und das fand ich zum Beispiel jetzt auch der Hammer. Es war so eine extrem freundliche Atmosphäre, die Leute waren, das hört sich so kitschig und esoterisch an, aber diese Love-Message von Lizzo, die hat sich echt komplett übertragen. Die Leute waren so happy, die waren alle wie frisch verliebt. Das war unfassbar.
Witzig.
Um uns rum waren Leute wirklich alles. Also wir waren da als Familie, da waren ganz junge Leute, da waren ältere Leute, da waren alle möglichen Hautfarben, alle möglichen keine Ahnung, super schräge Outfits teilweise. Also wirklich alles dabei. Leute komplett in Glitzer. Irgendwie schwule Pärchen, die ist ja auch so eine Gay-Icon total. Dann irgendwie, also es war wirklich super, super, super gemixt. Und alle Leute waren so, also ich, ja, es war fast wie so eine Connection da. Mhm. Und die Kleine war zwischendurch nochmal auf dem Klo, kurz bevor es losging, zwischen der Vorgruppe, was auch eine total coole Frau war, und eben Lizzo, und kam dann wieder und hat gesagt, Mama, ich habe noch nie erlebt, dass Leute in der Schlange vorm Klo sich einfach so unterhalten, fremde Leute. Dann hat sagt die eine Frau zu mir, ah, du hast ein cooles T-Shirt an. Und dann hat sie gesagt, danke. Und dann hat sie gesagt, ah, bist du Lizzo-Fan? Mit wem bist du denn hier? Ja, mit meinen Eltern. Ach, wie cool. Also sie meinte, Mama, ja, ich habe das noch nie erlebt, dass Leute einfach so sind. Und mir ist es auch aufgefallen. Und es war wirklich so eine mega schöne Stimmung. Und was ich eben sagen wollte, mir war nicht klar vorher, was für eine wichtige Person die ist für alle Menschen, die genau von so viel Hate betroffen sind,
ja,
heutzutage. Weil du kriegst ja auch durch Social Media und Internet und überhaupt Medien, du kriegst ja mit, was es für Breitseiten gibt gegen Marginalisierte. Und man muss sich ja nur mal angucken, was für eine Anti-Trans-Bewegung irgendwie zugange ist. Nicht nur in den USA, sondern auch hier ganz massiv. dann hier Abortion Ban in den USA und so weiter. Frauenfeindliche Geschichten überall, Rassismus. Also weißt du, wo fängst du da an? Aber die steht halt da auf der Bühne und die spricht diese ganzen Leute quasi mit Namen an und sagt, you're worthy, you're beautiful,
die ist halt you deserve to be loved. Ne? Total. Also für alle, auch die Leute, Hammer, die jetzt nicht zu Minderheiten gehören, sondern
ja,
einfach auch Leute, die,
ja,
die es einfach brauchen, so ein Anstupser,
ja,
in die
richtige Richtung. Aber sie sagt das auch, also sie sagt ja auch, ne, where are my big girls at, where are my black people, where are my gays, where are my, also so, das meinte ich eben mit, die spricht die Leute, ja, okay, an, die ruft die ab, die hat bestimmt 10 Minuten länger wahrscheinlich gegen Ende der Show auf der Bühne gestanden und ist durchs Publikum mehr oder weniger gegangen mit den Blicken und hat aus jeder Section sozusagen auch auf den Rängen die Leute angesprochen und hat gesagt, ey, was hast du da für ein cooles Schild, zeig mal, was steht da drauf, du bist so cool, du siehst so toll aus, I love your shirt, egal was es war, waren auch so Kleinigkeiten, da sind aber auch Gespräche entstanden.
Mhm.
Weißt du, wo ich mir denke, die Leute werden die nächsten 8 Wochen süße Träume haben davon und denen wird es einfach besser gehen, ja, deswegen so. Und
aber also Robbie Williams hat das übrigens auch gemacht.
Ja.
Der war, der hat auch die ganze Zeit mit den Leuten geredet, die vorne, mhm, an der Bühne, der hat halt auch so eine Art Laufsteg, die da so reinging.
Das, ne? Ja, das hatte sie auch.
Und dann hat er am Ende sich bei ein paar Leuten bedankt, die ganz vorne standen, die ihn quasi so mit Blicken durch die Show getragen haben. Und dann war so ein Typ, der war riesig, also der war über 2 Meter groß und so ein ganz kräftiger und der hatte so einen riesen Afro.
Mhm.
Und dann hat er den nochmal extra, hat die Kamera dann gebeten, den nochmal zu filmen und gesagt, ich möchte mich einfach bei dir bedanken. Du hast immer, wenn ich zu dir gehört habe, ein Big Smile und du konntest jedes Lied auswendig und immer, wenn ich irgendwie meinen Anker brauchte, habe ich dich angeguckt. So, mhm, voll süß. Also das fand ich auch echt.
Der ist natürlich auch so ein Entertainer-Typ. Das war eben schon immer so bei Robbie, ne?
Ja, also obwohl ich habe auch mal ein Konzert gesehen. Da war ich schwanger mit Mia, also vor 17 Jahren. In Hamburg war das. Und da war der, ich glaube, da war der gerade so einen Höhenflug. Wahrscheinlich komplett auf Koks oder
ja,
so.
Ja, gut.
Mhm. Und da war der sehr arrogant, fand ich. So ein bisschen von oben. Das war dieses Let me entertain you, mhm, Rock DJ, diese Phase, wo er wie so der super Typ sich da. Und da fand ich ihn ein bisschen unnahbar. Also, mhm, es waren jetzt wirklich Welten von,
ja,
damals zu heute, weil er so auch so viel Persönliches erzählt hat, einfach. Mhm. Also ganz viel geredet. Einmal habe ich schon gesagt, jetzt sing mal wieder. Jetzt reicht's. Genug gelabert.
Aber das fand ich, wir haben das ja auch im August gesehen. War das im August? Ja, genau. Und da fand ich das auch. Das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen, weil das so eine schöne Stimmung war und weil man sich so...
Und er hatte dieses Unwetter davor gehabt, ja, ne? Genau. In München war das doch
überall, ja, ne? Das kam dann davor und danach. Also wir sind da gerade so trocken geblieben. Der Himmel war schwarz den ganzen Abend. Wir haben alle immer ängstlich nach oben geguckt, ob es jetzt passiert. Mhm. Ja, aber das, also Lizzo, um darauf zurückzukommen, das war schon echt, was ich daran so schön fand, war, für mich war das ja jetzt nicht so ein Fan-Moment. Also,
ja,
ich fand das cool und ich würde sofort wieder hingehen. Ich würde es jedem empfehlen, einfach als Erlebnis, weil es wirklich beeindruckend ist. Aber ich habe mir meine Töchter angeguckt und ich habe mir alle Leute um mich rum angeguckt, die da standen und gevibed haben mit ihr und die diese Texte irgendwie natürlich auch alle konnten und irgendwie so. Und je länger der Abend dauerte, desto mehr hast du die Leute, ich sag mal, strahlen sehen. Das war so. Und ich habe dann da gestanden und habe gedacht, ich, wenn ich 13 gewesen wäre, so wie jetzt meine kleinste Tochter, und ich hätte so ein Role Model gehabt, wie geil wäre das gewesen,
ja,
wenn es jemand gegeben hätte, der nicht auf der Sports Illustrated vorne drauf war.
Ja, das hattest du ja auch
wie, auf einem Insta-Post. Genau. Wer waren denn die Leute, als wir so jung waren, ne, da gab es diese ganze krasse Topmodel-Ära.
Heroin-Schick war genau, da gerade angesagt.
Genau, Heroin-Schick kam noch ein bisschen später, stimmt, aber mit so Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell als einzige schwarze Frau weit und breit, immerhin, ja. Aber das waren die
Tatjana Pattis, Tatjana die Pattis, da gestorben ist. Ja.
Genau, Christy Turlington. Alle diese Frauen, die in dem George Michael Video
genau,
auch vorkamen, diese Peter Lindbergh Models und so weiter.
Stimmt, der Heroin-Schick kam, glaube ich,
kam dann ein bisschen später mit Kate Moss. Genau. Dauerte dann nicht mehr lang bis zum Heroin-Schick. Ja. Das war nur ein kurzer Moment. Aber es gab niemanden, der irgendwie die erste, die dann kam, die wenigstens mal einen Arsch in der Hose hatte, also jetzt mal rein von der Körperform her, war dann Jennifer Lopez. Die hatte diesen, ne, also dann stimmt, kam so dieser Latina-Kram so ein bisschen, wo man sich eher irgendwie, also ich jetzt auch, mich eher irgendwie angesprochen gefühlt habe, jetzt weniger.
Die Weather Girls.
Die gab es immer noch. Ja, die gab es immer schon, das stimmt. Aber das ist auch was anderes. Die haben auch sich in solchen Walla-Walla-Gewändern versteckt und die waren eher so.
Und ich meine, wenn man mal guckt, also aber Aretha Franklin zum Beispiel.
Ja. Ja, aber die war ja kein, also die war ja, ne, als ich 13 war, war das ja schon eine alte Frau, im Grunde genommen.
Weißt du, so die war nicht mehr als Role Model, nee, das stimmt.
Tauglich, sag ich jetzt mal so, ne? Sondern so alles, was auf Zeitschriften war, was auf MTV war und so weiter. Madonna, keine Ahnung, die waren entweder halt Modelmaße oder halt komplett durchtrainiert. Also sprich Madonna zum Beispiel, deswegen komme ich drauf. Und dann habe ich so gedacht, ich bin froh und dankbar, dass es eine Lizzo gibt. Und es ist mir egal, wie Leute das finden. Man sieht ja auch ständig den Hate, den die ja auch kriegt von Leuten, die dann anfangen mit, ja, das ist ja Übergewicht, krankhaft, das muss man sich doch nicht angucken, muss man das denn da so. Weil die steht ja wirklich in hautengen Outfits auf der Bühne. Die steht in einem Ding auf der Bühne, das ist im Grunde genommen wie ein Badeanzug oder sowas. Weißt du, wirklich so, wo du denkst, ja, geil, endlich mal. Also ich meine, weißt du, ich, auch eine Ästhetik ist etwas, was, wie soll ich mal sagen, zur Diskussion steht. Wer bestimmt das denn? Wer bestimmt denn, dass das eine schön ist und das andere nicht schön ist? Wer hat das denn gesagt? Weißt du, so, und da sind wir mittendrin in irgendwelchen frauenfeindlichen Schönheitsnormen und dann kommt die halt einfach auf die Bühne und hypt die Leute und hypt ihre Tänzerin, ihre Big Girls, die da in allen Größen irgendwie über die Bühne mit einer Power wirklich drüber fegen, möchte ich sagen. Und du stehst da und guckst dir das an und denkst so, das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Und ich kann, egal wie ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute persönlich finde, ob das jetzt meiner ästhetisch, also meiner Vorstellung von Ästhetik entspricht oder nicht, ob ich Glitzer schön finde oder nicht, ist es vollkommen irrelevant, weil das, was die da zeigen, ist halt eine pure, also selber zeigen ist die pure Lebensfreude.
Aber auch so ein bisschen scheißegal halt.
Scheißegal, ne? Aber es ist eben nicht scheißegal. Die haben alle natürlich auch ein schönes Make-up und tolle Haare und sorgfältig ausgesuchte Kostüme und so weiter. Klar, das ist ja alles
natürlich, ist auch durchinszeniert.
Genau.
Und so. Aber ihnen ist egal, ob sie dabei eben gewisse Vorstellungen von anderen Leuten erfüllen oder nicht.
Und das ist diese Haltung. Und ich finde die Sichtbarkeit, die Lizzo hat, und die sie teilt mit anderen Leuten, das muss man ja auch sagen, ne? Mit ihren Tänzerinnen, mit den Leuten, die bei ihr Vorgruppe sind oder ihre DJ, die hypt ihre Leute massiv auf der Bühne, ihre Musikerinnen, die sie da hat und so weiter. Und dann denke ich mir immer so, wenn du dir so jemand anguckst wie zum Beispiel Sam Smith, ich habe nichts mit der Musik von dem am Hut. They, them, non-binär, gerade. Mhm. Aber dass sich so jemand hinstellt und diese ganzen Klischees versucht aufzubrechen, die es gibt von Normen in dieser Gesellschaft, das ist für jeden Menschen, den das selber betrifft, ist das ein Geschenk. Ja. Und so sehe ich das halt bei Lizzo genauso. Das ist ein Geschenk an alle, die da stehen und die da hinkommen und sich das angucken und sich da eine Portion Liebe, Selbstliebe und so wirklich abholen. Das ist, also ich war da so geflasht und ich bin hinterher, wir sind rausgegangen, dann habe ich unsere gemeinsame Freundin Joanna getroffen, die da angeflogen kam, mir um den Hals fiel und sagte, oh mein Gott, ist das nicht, also so dieses Gefühl, was du da mitgenommen hast, ja, in diesem, von diesem Konzert, das hätte ich niemals vorher
wie cool
wissen
ich
können.
Ich wäre so gerne da gewesen.
Ja, ich kann es echt gesehen nur hat, empfehlen.
Als ich das gesehen habe, dass du gesagt hast, was, nein. Hättet ihr mir mal die Karte
gegeben, ja, stimmt. Anna? Entschuldigung. Ja, Toni war schneller. Toni also stand
die hier war schon eh in
der
hier, ne?
Die war hier, genau. Nee, die hat hier ganz schön in der Ecke gesessen und gewartet, bis die Würfel sich, bis die Würfel fallen.
Zu nee, ich war auch mega erkältet. Ich glaube echt, das war auch ein bisschen viel Event letzte Woche, weil ich erst auf dem Robbie Williams Konzert war und dann zwei Tage später war ich auf der Berlinale im, da in diesem neuen, neben der Mercedes-Benz Arena, Verti Music Hall heißt das. Das ist auch ein Riesending.
Und das, war ich auch noch nie drin.
Da habe ich einen Film für, auf der Berlinale gesehen.
Ach, und ja, Berlinale war ja auch noch die ganze
genau, Zeit. Und das war auch, da habe ich auch gedacht, also wenn ich jetzt mir hier nicht alle Keime dieser Erde abgeholt habe, dann weiß ich es nicht. Ich hatte natürlich auch keiner eine Maske auf und ich war dann auch so erkältet am Wochenende. Also deswegen hätte ich auch.
Ich habe das auch gedacht, wir waren im Kino gewesen, Freitagabend, in diesem Babylon-Film mit Brad Pitt.
Wie war der?
Puh, a lot. Also ich fand den...
Der Film, den ich gesehen habe, war auch a lot, a lot.
Ich fand den... Also ich hätte mir den selber gar nicht ausgesucht. Ich bin so mitgeschleift worden und dachte so, ach ja, egal, mein Gott. Und hatte mir vorher auch nicht genau angeguckt, dass der ist ja 3 Stunden lang.
Ach, du ahnst es nicht.
Und ich muss sagen, wenn ich den gestreamt hätte zu Hause, dann hätte ich wahrscheinlich in den ersten 5 bis 10 Minuten ausgemacht.
Ich fand den Trailer schon so anstrengend.
Super anstrengend, weil es die ganze Zeit in einem Affenzahn voranschreitet. Also alleine die Vielzahl an Bildern und Das ist unglaublich schneller
aber Film. Aber ist jetzt nur ein Zufall, dass der auch Babylon heißt, wie diese Fernsehserie. Spielt ja auch zur selben Zeit, oder?
Spielt in Hollywood aber. Also es geht um die Stummfilm, also sozusagen um den Höhepunkt der Stummfilm-Ära am Kippmoment zu Audiofilm, also zu Tonfilm.
Ja.
Und das wird also sozusagen beschrieben als sozusagen der Höhepunkt von Stummfilm. Die sind alle komplett außer Rand und Band. Drogen, Orgien, was weiß ich. Und alle so auf dem Zenit ihres Erfolges.
Da gibt es auch eine Fernsehserie, die genau in dieser Zeit, also eine Netflix-Serie, die zu der Zeit
spielt. Aber spielt die nicht in Deutschland?
Nee, die spielt in Hollywood
auch. Achso, okay, gut, dann bin ich, keine Ahnung. Und dann kippt das.
Nicht
dann,
Babylon.
Dann heißt. Kommt diese, dann kommt Tonfilm. Und dann bricht das zusammen, weil dann plötzlich klar wird, dass diese ganzen Stummfilm-Leute, die haben alle keine vernünftige Sprechausbildung.
Die können zum Teil auch nicht die richtige Sprache.
Genau, die können, also dann sind die da mit ihren Dialekten, Slang Akzenten. Und sonst was,
genau.
Fallen da komplett durch. Und dann siehst du, wie diese Schicksale sich so entwickeln und wie sich dazu sagen, sozusagen konträr dazu Film entwickelt und Tonfilm. Und dann kommen diese ganzen Ostküstenleute, die Broadway-Leute, die alle, ne, kommt auch nochmal anderes Geld rein und plötzlich funktioniert dieses ganze Ding nicht mehr. Und das begleitet sozusagen ein Jahrzehnt lang erstmal, würde ich mal sagen, grob verschiedene Leute, die eben in diesem Business arbeiten. Also Brad Pitt als der Stummfilm-Superstar, der dann komplett runterfällt, weil es überhaupt nicht klappt für ihn. Und damit auch überhaupt nicht zurechtkommt, dann so eine Margot Robbie als so eine Zufallserfolgsperson, die so auf so einer Orgie-Party von so einem Filmboss irgendwie per Zufall gecastet wird, weil die, die eigentlich spielen soll, hat eine Überdosis und die schaffen die dann so weg und sagen, okay, wir nehmen dann morgen die zum Drehen und die dann voll wie so ein aufsteigender Stern an diesem Stummfilmhimmel eben überhaupt nicht klarkommt, als dann an Ton geht. Und die dann so Drogendings und keine Ahnung was. Und das sind dann immer so Szenen, ne? Also es reicht dann halt nicht zu zeigen, dass die in irgendeinem Drogenrausch in der Wüste von einer Klapperschlange gebissen wird, was eine total absurde Szene ist, sondern das wird wirklich minutenlang rennt die durch diesen, durch das Bild in der nächtlichen Wüste mit dieser Schlange im Hals, schreit wie am Spieß. Weißt du, so Szenen, wo du denkst, okay, ich hab's jetzt verstanden. Schnitt. Genau. Ich hab's jetzt geschnallt, die Schlange hat sie gebissen, ist jetzt gut. Nein! Das war immer noch weiter.
Aber so war das auch bei dem Film, den ich gesehen habe, Anna, der war so krass. Ich habe die Hälfte gar nicht gesehen, weil ich weggucken musste.
Ich habe auch weggeguckt hierbei.
Der hieß Swimming Infinity Pool.
Okay.
Und es geht, das ist so ein ganz brutaler Film von so Leuten, die in so ein Resort fahren und dann da auch so exzessive, also quasi Edeltourismus auf der allerschlimmsten, übelsten, dekadentesten Ebene, die sich da benehmen wie die absoluten, weil sie es können. Mhm. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil das so ein bisschen überraschend ist, wie diese Wendung da. Aber da gab es sehr brutale Kampfszenen, sehr auch, also wo Leute richtig getötet wurden, abgeschlachtet, möchte ich sagen. Dann Sexszenen. Ich habe noch nie sowas gesehen, ja. Ich war.
Oh mein Gott!
Nein, wirklich, weil das würde wirklich alles gezeigt. Also ich war völlig geschockt und dachte, muss ich das jetzt? Will ich? Warum sagte mir das? Warum bin ich nicht gewarnt worden?
Ja.
Ich saß da wirklich immer so, ist so gut, wir haben es verstanden. Und eine Orgie zum Beispiel mit, was weiß ich, wie vielen Beteiligten, die sich über Minuten entzogen, wo wir dann auch sagen so, okay, die haben jetzt alle Sex, jetzt kann auch mal wieder was anderes passieren.
Ja.
Also
das erinnert mich, das hat parallel
viel gegangen, übrigens.
Vielleicht hier auch. Vielleicht ist das ja auch gerade so ein Ding.
Kann
Weil
sein.
dieses Babylon, da hast du denn eben auch so alles, so Fäkalszenen, Gewalt, Sex, Drogen. So richtig, wo du denkst, okay.
Also Fäkalszenen gab es nicht, aber Drogen.
Ja, also wie gesagt, die ersten 5 Minuten, da mehrere, also ich weiß nicht, wie lange, es kam mir sehr lange vor, die Einstellung, wo halt zwei Typen von einem Elefanten vollgeschissen werden. Wo du dann echt denkst, so, okay, ist jetzt gut, ich habe es jetzt gesehen. Ja, ein Elefant hat viel Menge im Darm, habe ich verstanden. Reicht jetzt auch. Weißt du, so Sachen. Oder irgendwie so eine Szene, wo eine irgendwie auf so einer Party anfängt, sich zu übergeben.
Ja, das war in dem Film auch. Das
Alter,
war dann auch,
wo ich da wirklich
Detail
weiß,
sehen konnte.
Das finde ich wirklich das Schlimmste. Ich persönlich, da habe ich lieber Elefantenscheiß im Bild als das.
Als Kotze.
Da war ich wirklich, ich habe da gesessen und war so, dann setzt sich auf.
Warum auch? Ich bin ja eh so eine Ästhet. Ich kann ja gar nichts Hässliches und Ekliges. Will ich gar nicht. Erlaube ich nicht. Auch bei mir zu Hause. Rübsen, Furzen, das ist alles verboten bei uns. Hält sich leider keiner dran.
Ich wollte gerade sagen, dann willst du hier nicht weit kommen.
Aber ich schimpfe dann immer wie ein Rohrspatz. Und also, Furzen machen sie selten. Aber gerübst wird bei uns.
Bei uns auch.
Vor allen Dingen von unseren Töchtern, die dann immer so, oh, Entschuldigung, der musste raus. Und nur so, ja, toll.
Ja, mein Sohn sagt immer, was soll ich denn machen? Sag ich leise.
Ja. Und ich habe sagt dann auch mal, habt ihr mich jemals rübsen hören? Einmal in eurem Leben jemals? Nein.
Darauf wäre die Antwort in diesem Haus ja. Ja, Mama, haben wir.
Siehst du?
Gerade
nee,
erst.
Nee, ich kann das, also bei mir ist es ein absolutes Tabu.
Okay,
das ist
verstehe.
Ein absoluter Pet Peeve. Ich finde es eklig. Es riecht eklig und es hört sich ganz eklig an. Es ist wirklich. Und Furzen finde ich auch blöd. Wir hatten so einen Freund in Amerika, der ständig gepupst hat. Das war der Vater von Luzis bester Freundin. Und der hat dann immer so richtig so ganz laut.
Was?
Und dann hat er immer gesagt, Imke. Oder Luzi. Was ich sehr gehalten kann. Sondern
ja.
Nee, war. Und das fand er total lustig. Und wir immer nur so, oh.
Also, das kann ich nicht verstehen. Also, ich meine, so en famille, okay.
Nee, der war sehr, ich weiß nicht, der ist Holländer. Vielleicht ist das so ein Ding. Vielleicht machen die das da so.
Ich dreh durch. Okay, krass. Wie sind wir jetzt da gelandet? Furzen Holländer mehr als andere Menschen.
Ist das da Salon? Wer ist das salonfähig? Fähig? Ja.
Ja.
Gehört das also, da vielleicht sogar zum guten Ton? Im wahrsten Sinne des Wortes?
Vielleicht ist unser Hund Holländer. Der pupst seit neuestem. Der hat irgendwas.
Ja, Hunde, das ist auch, das riecht ja dann auch manchmal. Oh.
Nee, das ist aber schön. Das ist, also, das, ich weiß nicht, bei dem stimmt irgendwas nicht. Der hat nämlich das vorher nicht gemacht. Das ist neu.
Okay, ja. Wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kriegen hier, Anna.
Okay, wir wollten noch sagen.
Ach so, ja.
Weil wir sind jetzt schon auch schon
wir
wieder
sind schon
bei
wieder
50
fast eine
Minuten.
Stunde.
Also, Buchclub. Wir haben darüber kurz gesprochen.
Mhm.
Es geht nicht um Pupstexte.
Nein, es geht nicht um Pupstexte.
Dass wir einen Buchclub vielleicht mal ins Leben rufen wollen würden.
Und es kam ein ganz gutes, positives Feedback
von vielen. Es kam positives Feedback und dann haben wir gedacht, wir fangen jetzt mal an. Und irgendwie war die eher überwiegende Meinung, dass es schöner ist, wenn wir uns ein Buch vornehmen, ansagen, dass wir das jetzt lesen. Und dann könnten auch Menschen, die das auch lesen wollen, das eben parallel lesen und dann darüber reden.
Ja.
Das probieren wir jetzt mal so aus.
Gucken wir mal, wie schnell wir das schaffen, ne?
Ja.
Das zu lesen. Also ich würde jetzt sagen, in der übernächsten Folge könnten wir dann vielleicht darüber sprechen. Das ist so, je nachdem, wie gut wir sind, in einem Monat vielleicht sowas.
Genau. Ja.
Um den Dreh. Dann ist gerade Ostern, also vielleicht nach Ostern.
Ja, nach Ostern.
In der Folge, ersten Folge nach Ostern.
Ja, dann kann man nämlich auch, dann könnte man in den Osterferien, Osterferien das theoretisch lesen.
Ja, das ist eine gute Idee. Klar, so, jetzt erzähl mal.
Genau, also wir werden lesen Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes. Für alle, die es nicht wissen, Judith Holofernes ist die ehemalige Frontfrau und Texterin von Wir sind Helden. Eine Band, die auch speziell für unsere Generation eine große Rolle gespielt hat, glaube ich.
Ich habe das verpasst, weil ich da nicht da war, glaube ich.
Ach Quatsch, das war doch viel früher.
Ja?
Das ist ja immer deine Ausrede für alles, wenn du irgendwas nicht mitgekriegt hast.
Mir war Judith Holofernes ganz lange kein Begriff.
Okay, gut. Aber was? Die Songs kennst du doch.
Ja, inzwischen. Aber ich weiß nicht, wann die ihren ersten großen Hit hatten.
Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Das war eins der ersten Dinger, glaube ich. Ja, guck hier. Da steht's, 2003.
Ja, siehst du? Und wann sind wir nach Amerika gezogen?
Okay, Entschuldigung.
2002.
Na bitte. Okay,
gut. Ich habe eine Lücke da.
Sie hat eine Lücke. Deswegen lesen wir dieses Buch.
Kenne ich aber ein paar Songs.
Genau. Und dieses Nur ein Wort kennt ja auch jeder.
Ja, das kenne ich, das kenne ich.
Genau. Das habe ich übrigens ewig nicht verstanden, bevor ich mich jemals mit diesem Text beschäftige. Habe ich immer gedacht, was singen die denn? Bitte gib mir nur ein O. Oh, oh, oh.
Was willst du?
Was für ein Ohr? Was meint die Ohr? Meint die Ohr? Bis ich habe Wort nicht, ich habe das nicht gehört. Das W und das Ritt.
Hat sie so verschluckt,
war? Hat sie verschluckt. Also jedenfalls das Buch es ist autobiografisch.
Und ich habe sehr positive Kritik gehört auf Radio 1, letztens eine Buchbesprechung. Sehr, sehr wohlwollend.
Genau. Positiv. Also hier steht nur, ich habe es gerade in der Hand, auf dem Klappentext zum Beispiel steht, in ihrem Buch Die Träume anderer Leute schreibt Judith Holofernes klar und zart und mit dem ihr eigenen Witz über Fluch und Segen des frühen Erfolges von Wir sind Helden, über den schwierigen Rückweg, über Krisen, Träume und darüber, wie sie am Ende dann doch ihr Leben zurückbekam. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Genau, und das lesen wir jetzt.
Ja.
Ich freue mich.
Du, ich freue mich auch wahnsinnig.
Schade, dass ihr jetzt das Gesicht nicht sehen konntet, was sie dazu gemacht hat.
Das kommt jetzt auch besonders gut rüber, weil meine Lippe auch noch so ein bisschen aufgeworfen ist. Ne?
Würden andere Leute Geld für bezahlen für so eine Lippe?
Ja, meine Zahnärztin, als ich zum Fädenziehen zu der bin, sagte sie, also Frau Laux, ganz ehrlich, ich wohne in Charlottenburg, in meinem Supermarkt laufen nur so Frauen rum, aber die haben das alle freiwillig so.
Oh, weia. Na gut.
Ja, na gut. Ja, das lesen wir dann mal.
Das lesen wir mal und dann sprechen wir darüber demnächst.
Genau, ich denke, wir werden ja wohl auf jeden Fall noch im März eine Folge machen und dann gucken wir mal, ob wir dann noch eine vor Ostern schaffen, direkt im Mai oder wie wir das machen.
Ja.
Sagen wir dann nächstes Mal, wie weit wir schon sind.
Wie weit wir sind.
Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich das Buch, was ich jetzt gerade lese, noch zu Ende lese oder ob ich das erstmal, es zieht sich so
ein bisschen. Ich habe ein Buch, was ich gerade lese, das nur am Rande, das höre ich jetzt auf, ich habe die Nase voll.
Meins ist auch so langweilig. Das hat mir meine Schwiegermutter geschenkt und gesagt, das ist total toll. Das heißt, glaube ich, ein Baum wächst in Brooklyn oder so.
Okay. Nee, ich lese gerade und bin echt ein bisschen traurig. Ich lese gerade über die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens. Und ich bin eigentlich echt ein Fan von dem, weil ich Der große Sommer gelesen habe von ihm und es geliebt habe. Die Figuren, die der entwickelt, die Sprache, wirklich, wirklich schönes Buch. Und Alte Sorten mochte ich auch total gerne von ihm. Und da habe ich mich so gefreut, dass jetzt ein neues Buch von ihm rauskommt. Und ich finde es so flach, die Dialoge gehen gar nicht. Die sollen dann immer zwischendurch, also jetzt nicht durchgängig schlecht, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt so eine Liebesgeschichte zwischen zwei, also sie ist Fotografin und er ist Schauspieler und die treffen sich und haben eigentlich beide ihre eigenen Themen so später im Leben und verlieben sich dann aber. Und dann, wie die sich dann so kennenlernen und miteinander reden, wo du immer denkst, so redet doch niemand, das ist doch albern, was ist denn hier? Also so, das ist immer so, ach, keine Ahnung, ich finde es so komisch, ich komme da überhaupt nicht gut rein. Am Anfang ging das noch, als die Figuren so jede für sich mehr oder weniger entworfen wurden. Sie in ihrem Leben, sie verkauft ihr Haus, sie verliert ihren Job, er in seinem Leben, neues Theaterstück, Tochter aus erster Ehe kommt zu Besuch, also so, ne, jeder hat so sein Ding. Da fand ich das alles noch ganz gut und dann treffen die sich und dann wird's albern. Und das nervt mich jetzt langsam. Mit den
Albernheiten. Ja, dann fragt man sich auch immer, wie lange gibt man so einem Buch eine Chance, ne?
Also ich bin jetzt über die Hälfte durch und ich habe trotzdem keinen Bock mehr. Es hat mich auch nicht genug gehuckt, dass ich jetzt wissen will, wie diese Geschichte weitergeht. Dann reicht mir der Klappentext, weiß ich schon Bescheid. Lesen wir die letzten 3 Seiten, dann bin ich fertig.
Ob sie sich am Ende kriegen oder nicht?
Ist doch klar. Also ich meine, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich weiß schon, wie es weitergeht, weil es ist auch wirklich so vorhersehbar.
Tja, dann kannst du es dir vielleicht wirklich sparen.
Ja, ich knick mir das jetzt und lese nochmal einen schnellen Krimi dazwischen.
Oh, du bist so eine Angeberin. Okay, dann mach das doch, Anna. Aber nicht, dass du dann nachher alles durcheinander bringst.
Ja, das kann passieren. Wir haben eben versucht, die Handlung zu rekonstruieren von Little Fires Everywhere. Ne, kleine Feuer überall.
Und ja, das ist uns ich wusste nicht so noch, dass Reese Witherspoon mitgespielt hat. Ja, das wusste ich noch. Aber ich konnte dann auch schon, also man guckt aber auch inzwischen so viel, dass man da, so schnell hintereinander weg auch, dass da man schon mal was durcheinander
das
kriegen.
Das stimmt.
Na gut.
Na gut.
Da kommt jemand, da ist jemand
der
an der Tür.
Der Hund an der
Tür. Der Hund oder die Katze?
Nee, das war der Hund. Der Kater ist leiser.
Okay. Sehr still. Der Hund will rein und wir sagen Tschüss.
Wir sagen Tschüss.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.